kann man nur Amen sagen. So wahr, Emil. Wir haben einen wunderbaren Gott, auf den wir zugehen dürfen, an dem wir heute schon teilhaben dürfen, an dieser Freude der Ewigkeit, weil uns der Herr heute schon etwas mit dieser Freude des Himmels beschenken möchte. Seid ihr alle da? Ich sehe euch, aber das heißt noch lange nicht, dass man da ist. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns sehende Augen schenkst und hörende Ohren und empfangende Herzen, dass all das, was du, Vater, vorbereitet hast für jedes Einzelne, das hier ist, und du so gut kennst und weißt, was jedes braucht, dass jedes beschenkt wird, über, bitten und verstehen. Herr, dass dein Wort bewirkt, wozu du es sendest heute Abend. Dass Frucht hervorgeht, Jesus. Dass Veränderung hervorgeht. Dass Befreiung hervorgeht. Dass Heilung hervorgeht. Durch die wunderbare Kraft deines Blutes, deines Wortes und deines Heiligen Geistes. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du da bist. Und dass du die Kontrolle hast über diesen Gottesdienst. Und dass du uns in die Herrlichkeit des Vaters mit hineinnimmst, in diesen Thronsaal Gottes, in diese Schatzkammer, wo wir staunen dürfen, was uns alles in Jesus Christus geschenkt ist, dass das Verborgene offenbar werde. Dass die Geheimnisse, die in Christus noch verborgen sind, sich offenbaren in unserem Leben und uns freisetzen in die Bestimmung unseres liebenden Gottes, in seinen Plan und seinen Willen, der weit über das hinausgeht, was wir erfassen können, verstehen können und begreifen können, weil es seine Gnade ist und weil es seine Liebe ist. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns nimmst und in das Herzen des Vaters führst, dass wir empfangen können. Herr, nimm alles Trennende weg. Wisch es aus. Ich binde jeden Geist, der nicht hier hereingehört, in Jesu Namen. Und ich spreche aus, dass der Geist Gottes der Geist der Freiheit ist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Amen. Ja, ich weiß nicht, ob wir begriffen haben, was Emil vorgelesen hat, was auf uns wartet, dass wir diese lebendige Hoffnung in uns tragen dürfen, einmal ihm gegenüber stehen zu dürfen. Unserem Heiland, unserem Erlöser, der dir alles für uns gegeben hat. Alles, weil er dich so sehr liebt. Mit einer Liebe, wenn sie zu 100% käme, wir sie gar nicht ertragen könnten. Aber was immer du zulässt heute Abend in deinem Herzen von dieser Liebe, es wird so ein Balsam sein für deinen Geist, für deine Seele, für deinen Leib. Es wird dir so wohltun, wenn du dich ihm öffnest, ihm vertraust. Er kommt nur dort, wo du die Tür öffnest. Und das hat mit meiner Entscheidung zu tun. Herr, ich öffne mein Herz heute Abend, dass du in mir wirken kannst, was du vorbereitet hast. Und es ist nur Gutes. Und das sind viele Leute, die bezeugen können, nur Gutes kommt von ihm. Und wer will das schon nicht haben, das Gute? Wir sehen so viel Schlechtes in dieser Welt. Und wir müssen bekennen, wir selbst sind auch schlecht, wenn nicht Gott uns die Gnade schenkt, so zu sein, wie er es möchte. Und ihn durch unser Leben zu verherrlichen. Ich steige ein mit einer Frage. Wie viel Erweckung hast du schon in deinem Herzen? Wie viel Erweckung hast du schon in deinem Herzen? Da müsste man sich fragen, ja, was ist denn Erweckung? Es muss irgendetwas mit Verliebtsein zu tun haben. Kennt ihr das noch, wo ihr euch verliebt habt? Also für die, die sich schon mal in jemanden verliebt haben. Was war das für eine Kraft, die da plötzlich von unserem Herzen und Leben Kontrolle übernommen hat? Da, also wenn es so war wie bei mir. Ah, das kennen wir schon, gut. Ich dachte, ich wollte es euch noch nochmals in Erinnerung rufen. Na, da kannst du an nichts mehr anderes denken. Wo du vorher so vieles in deinem Kopf hattest, und damals hatte ich noch meine Firma, ich weiß gar nicht, wie die weitergelaufen ist, weil ich zwar bei der Sache sein musste, weil wir doch sehr viele, sehr teure Dinge bearbeiten mussten, und dennoch mitten in der Nacht aufgewacht. Was denkt sie jetzt wohl? Denkt sie am... Nicht lachen. Schreibt sie mir wieder mal einen Brief. Wo ist sie? Ja, es macht gar nichts, wenn ihr mal euren Ehepartner mal durchrüttelt und sagt, hey, wo ist diese Liebe geblieben? Ja. Genau. Wo ist mein Brief? Also heute schickt man eine Sprachnachricht auf dem WhatsApp, oder? Stimmt's? Oder man sagt vielleicht, ja, ich sag's dem John, wenn es nicht mehr stimmt, gell? Die erste Liebe Christi. Wie viel Erweckung ist in meinem Leben, in unserem Leben? Hast du vielleicht in den letzten Wochen und Monaten gespürt, dass sich dein Gebetsleben verändert? Hast du vielleicht in den letzten Wochen und Monaten in deinem Herzen gespürt, dass ein Hunger nach mehr von ihm zunimmt? Ein Hunger nach mehr von seinem Wort? Mehr zu verstehen? Mehr zu erleben, wie es lebendig wird in meinem Herzen? Hast du vielleicht gespürt, dass in den letzten Wochen in deinem Herzen etwas neu aufgeblüht ist, ein Verlangen, deinem Gott zu begegnen? Hast du vielleicht gespürt, dass in deinem Herzen etwas Neues aufkeimt, ein Verlangen für Jesus zu laufen, für Jesus zu gehen, für Jesus ein Zeugnis zu sein, dass durch dich und durch mich Menschen erfahren, wie gut unser Gott ist. Ist in dir vielleicht ein Verlangen aufgekeimt, Jesus, ich möchte für dich Menschen gewinnen, dass Menschen durch mein Leben zu dir finden? Hast du vielleicht in den letzten Wochen und Monaten erlebt, dass du wirklich in der Nacht aufwachst und an Jesus denkst? Oder wenn du dich aus dem Bett begibst und deine Füße auf den Boden stellst und du merkst, wie in dir der Name Jesus so präsent und real ist, dass du ihm dankst, dass dieser Tag ein Tag ist, der dir von ihm geschenkt wird, um für ihn zu leben, um für ihn ein Zeugnis zu sein. dass du gesagt hast, Herr, lass mich heute einem Menschen etwas von deiner Liebe, von deiner Güte, von dem, was du in mein Leben hineingelegt hast, weitergeben. Wenn es nur ein Mensch ist, es können auch mehr sein, aber mindestens einem Menschen. Wenn du diese Dinge erlebst in deinem Leben, dann darfst du wissen, dass der Heilige Geist dran ist, diese erste Liebe zu ihm in dir neu zu entfachen. Und heute Abend soll ein mächtiges dazukommen. Ich habe mich gefragt, willst du so ein Streichholz sein für Jesus? Oder möchtest du ein solches Streichholz sein? Es liegt bei uns. Ich sammle keine Spende ein. Aber vielleicht badest du gerade deine Füße im Wasser des Lebens. Wunderbar, nicht? Ich denke gerade an dich. Aber die Frage ist, sind wir damit zufrieden? Wenn doch neben dir ein Meer ist, in das du hineinhüpfen könntest, an Segen, an Fülle Gottes, sollen wir dann zufrieden sein mit einem Fußbad? Das ist die Frage. Möchtest du zufrieden sein mit einem Fußbad? Ich meine, das kann auch mal wertvoll sein, gell? Aber wenn das Wellnessprogramm ansteht, will ich nicht um meine Füße baden. Dann will ich alles, was er bereithält für uns. Dann will ich doch das Meer wählen und nicht nur die Tropfen, die er für uns bereithält. Ich muss mit euch nochmals über die Goldsuche sprechen. Könnt ihr euch noch erinnern? An dieses Beispiel, das ich gebracht habe, im letzten Jahr war das noch. Ich habe mal so eine Sendung gesehen, wo Menschen in Australien nach Gold suchen. Gell? Ja. Ach schon? Okay. Also ich bin nicht so bewandert in den Fernsehprogrammen, aber wo ich das gesehen habe, gell? Das war für mich so eine Botschaft und die soll es auch heute Abend für dich und für mich sein. Denn diese Goldsucher, sie hatten ein klares Ziel. Und dieses Ziel war nicht wenig. Die sagten, ich will oder wir wollen mit so viel Gold nach Hause kommen. Denn wir haben Rechnungen zu bezahlen, wir haben eine Familie zu versorgen. Hey, und die glaubten das noch, obwohl sie noch nichts hatten. Sie hatten eine Vision für das, was auf sie zukommen soll. Sie hatten ein Ziel und sie hatten eine Vision. Und glaub mir, die allermeisten haben das Ziel erreicht. Sie sahen sich in dieser Vision schon mit diesem Geldbeutel herumlaufen, mit diesem Gold, das sie finden werden, das sie noch nicht hatten. Und ich frage dich heute Abend ernsthaft, hast du auch eine Vision? Eine Vision für dein Leben? Dieses oder dieses? Ja, es gibt noch größere. Preis dem Herrn. Ich juble dem Herrn zu für all die, die noch mehr Holz haben, wo brennen kann für ihn in Jesu Namen. Aber hast du eine Vision für dein Leben in diesem Jahr? Hast du sie dir von Gott schenken lassen? Weil ich bin überzeugt, dass unser Gott, unser Vater, eine Vision hat für unser Leben in diesem Jahr. Und er möchte sie dir schenken. Damit du dem rufst im Glauben, was du noch nicht siehst, auf das es wird. Hast du eine Vision für deine Ehe? Da wird still. Nein. Hast du eine Vision für deine Ehe? Hast du eine Vision für deine Gemeinde? Hat die Gemeinde eine Vision? Nein, für die Gemeinde. Und wenn du Teil dieser Vision bist, dann ist sie deine Vision und für dich, weil du damit hineingebunden bist. Du bist ein Teil des Leibes Christi. Und damit Teil dieser Fülle, die Christus in seiner Gemeinde offenbaren will. Und das ist nicht wenig. Haben wir eine Vision für die Hauszelle, ihr lieben Hauszellenleiter? Haben wir eine Vision für unseren Arbeitsplatz? Beten wir darum, Herr, gib mir eine Vision, was möchtest du durch mich an diesem Arbeitsplatz tun? Könnte es sein, dass Gott Großes durch uns tun möchte? Und dass er uns teilhaben lassen möchte an seinen Plänen, davon bin ich so überzeugt. Dass es der Geist Gottes schafft, uns an sein Herz zu ziehen und er uns zeigen kann, was er jetzt schon sieht und durch dich wirken möchte. In aller Unfähigkeit menschlich gesehen. Aber Gott ist nicht angewiesen auf unsere Fähigkeit, er ist angewiesen auf unsere Verfügbarkeit. Ihm zur Verfügung zu stehen, dass er durch mich das tun kann. Trauen wir es ihm zu, dass er es durch uns tun kann? Absolut. Auch durch dich, durch jedes von uns. Hast du eine Vision für dein Dorf? Herr, bitte es vom Vater. Ich glaube nicht, dass Gott einfach denkt, ja, es läuft schon so weit, es kommt schon gut. Nein. Ich glaube, Gottes Herzen brennt für die Verlorenen in unseren Dörfern, für dieses Elend in unseren Dörfern und Städten. Und er möge dir etwas von dem schenken, damit du es in deinem Herzen trägst und wieder hochhiefst in deinem Gebet, dass Gottes Kraft das bewirken kann. Wozu sie da ist, Menschen zu retten, Menschen gesund zu machen nach Geist, Seele und Leib, dass sie Christus finden können, ihren Heiland und ihren Erlöser. Wisst ihr, ich möchte über diesen Gedanken nicht einfach so hinweggehen. Gott möchte uns an sein Herz ziehen. Er möchte uns in seine Pläne hineinnehmen, in seine Absichten. Das ist voll ernst. Merkt ihr das? Was, das liegt dem Herrn so am Herzen. Das ist nicht nur einfach so schnell dahergesagt. Weil es so in meinem Herzen brennt, zu sagen, Vater, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Nicht mein Reich komme, dein Reich komme. Du, Herr, mögst dich verherrlichen durch mein Leben. Indem ich es dir zur Verfügung stelle und dir verfügbar mache. Wow. Dieser Goldsucher hatte noch etwas anderes. Sie waren bereit, einen Preis zu zahlen. Sie mussten ein Stück Land pachten, wo sie nachher dann darauf Gold suchten. Sie wussten noch nicht, ob da Gold zu finden ist, aber sie mussten dieses Wagnis eingehen, um überhaupt nach Gold suchen zu können. Bist du auch bereit, mit dem Herrn ein Wagnis einzugehen? Zu sagen, Herr, heute möchte ich einfach jemandem etwas weitergeben von dem himmlischen Gold, das du mir anvertraut hast. Weißt du, das ist so wunderbar, wenn Menschen fragen, was ist dann mit dir passiert? Warum leuchtest denn du so aus allen Poren? Und du sagen kannst, ja, ich habe Gold gefunden. Ich habe Gold gefunden. Nein, dir kommt nicht die Frage, wo? Du sagst, ja, ich kann es dir zeigen. Kommst mal mit in den Gottesdienst. Kommst mal mit in die Hauszelle. Oder komm, wir trinken zu Hause einen Kaffee. Ich zeige dir den Boden, wo man es findet. Und du liest mit dieser Person ein paar Verse. Und betest, dass der Geist Gottes Augen öffnet und sie sehen können, was für ein Schatz da liegt. Halleluja. Ich weiß, der menschliche Verstand traut sich das nicht zu, aber trauen wir es Gott zu. Wenn wir mit ihm etwas wagen, dass er etwas tun kann, was über unser Bitten und Verstehen hinausgeht. Leute, das ist unser Gott. Willst du da bleiben oder willst du weiterkommen zu diesem Streichholz? Damit diese Goldsucher zu Gold kamen, mussten sie etwas wagen. Und weißt du, das hat mich so berührt, die gingen in einer solchen inneren Entschlossenheit und mit einer freudigen Erwartung. Hey, und ich sag's euch, gut, Walter kennt das schon, gell? Ich gehe gleich weiter. Und wenn sie da mit ihren Dingen da gesucht haben, vielleicht am ersten Tag nichts gefunden, am zweiten Tag nichts, da kämpft man schon gegen Zweifel an, aber wenn es denn mal so einen Ton gab, und dann haben sie danach gegraben und je tiefer es lag, umso größer war dieses Goldstück. Und wenn es dann draußen war und sie es in der Hand hatten, da geschah etwas mit diesen Leuten. Habt ihr auch schon Gold gesucht in Australien? Oder in eurem eigenen Garten? Warum glaubt ihr nicht? Genau. Ja, genau. Nein, das wäre dann nicht gut. Versteht ihr, was ich meine? Ein Goldstück zu finden, löste so eine Kraft aus in diesen Menschen. Und ich muss für mich sagen, wenn das irdische vergängliche Gold so eine Kraft, so eine Dynamik auslöst in diesen Leuten, dass sie keine ruhige Minute mehr haben und weiter suchen nach dem Nächsten. Wie viel Kraft muss doch darin liegen, wenn wir das himmlische Gold finden? Und wenn es nur ein Nugget ist, wenn es nur ein kleines Stück ist, wenn du es findest, dann garantiere ich dir, du wirst nach mehr suchen. Du willst mehr wollen. Und das ist das Empfachen der ersten Liebe in uns. Dass etwas werden kann, was Gott vorbereitet hat in deinem Leben, in deiner Ehe, in deiner Familie, in deiner Gemeinde, in deinem Umfeld. In Jesu Namen. Schlagen wir Kolosserbrief Kapitel 2 auf. Kolosserbrief Kapitel 2. Die ersten drei Verse. Kolosser Kapitel 2, die ersten drei Verse. Hier stehen folgende Worte von Paulus verfasst. Ich will euch aber wissen lassen, welchen großen Kampf ich um euch habe und um die in Laodicea und um alle, die mein leibliches Gesicht nicht gesehen haben. Dass ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe und zum ganzen Reichtum der Gewissheit, des Verständnisses, um das Geheimnis Gottes, des Vaters und des Christus zu erkennen, indem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Hier geht es um vier Dinge. Paulus spricht von einem großen Kampf, von einem großen Gebetskampf, Merkt euch diesen Gedanken, denn ihr werdet heute noch viel mehr hören von diesem Gebetskampf. Und er spricht von Laodicea. Was wissen wir von Laodicea? Wisst ihr etwas von diesem Laodicea? Was war denn da los? Sie waren lau. Wie könnte man das anders noch beschreiben? Sie waren lau. Desinteresse. Gleichgültig. Bequem. Weder heiß noch kalt. Faul. Halbherzig. Aber wie kam es dazu, dass Paulus hier so beten muss um diese Gemeinde Laodicea? Da könnte uns Luz einiges sagen dazu, gell? Wir kommen gleich noch dazu. Aber Paulus spricht weiter von diesem Schatz, der wir in Christus finden dürfen. In ihm sind die ganzen Schätze Gottes leibhaftig. Das ist doch der Vers, den wir als Gemeinde bekommen haben. Aus Kolosser 2, Vers 9. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und da ist ein Komma gesetzt. Und ihr seid erfüllt in ihm. Und ihr seid erfüllt in ihm. Christus hat in uns Wohnung genommen. Stimmt das? Im Johannesevangelium heißt es doch, wo Jesus sagt, ich und der Vater werden kommen und bei euch Wohnung machen. Durch meinen Geist. So ist doch die Fülle, von dem hier Paulus spricht, bereits schon in seinen Kindern angelegt, in seinen Söhnen und Töchtern angelegt. Aber hier heißt es eben verborgen. Und wenn etwas verborgen ist, dann sieht man es nicht gleich. Auf diesem Stück Land in Australien war viel Gold verborgen. Man hat es nicht gleich gesehen, die wenigsten Goldstücke standen gerade an der Oberfläche. Na, man musste suchen danach. Man musste sich aufmachen, um es zu finden. Und jetzt gehen wir zur Offenbarung Kapitel 3, zu Laodicea. Offenbarung Kapitel 3. Wir lesen nur Vers 17 und 18. Ja, wir können 16 auch noch lesen, dass wir einfach die ganze Dimension feststellen. Offenbarung 3, ab Vers 16. So, aber weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich aus meinem Munde speien. Das ist heftig, nicht wahr? Denn du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich, arm, blind und nackt bist. Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird, und du salbe deine Augen mit Augen und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du siehst. Laodicea. Wir haben schon ein bisschen erklärt, was das für eine Gemeinde ist. Die Bibel lehrt uns, es ist die Endzeitgemeinde. Es ist die Gemeinde, die jetzt eigentlich, genau. Aber was war da geschehen bei dieser Gemeinde? Die hatten doch mal gebrannt für Jesus. Was ist da geschehen, dass sie so etwas sich anhören müssen? So etwas Dramatisches, so etwas Erschütterndes. Was ist da passiert? Jesus spricht von Gold. kauft von mir Gold, das im Feuer geläutet ist. Er sagt, kauft von mir die weißen Kleider oder die Augensalbe. Könnte es sein, dass diese Gläubigen durch diesen Wirtschaftsaufschwung, der damals stattfand, gerade in der Textilbranche und im medizinischen Bereich, dass viele dadurch reich geworden sind und sich Gold angehäuft haben. Gold war damals zu dieser Zeit eine Währung, die Stand hatte. Könnte es sein, dass ihnen das Feuer geraubt wurde, dadurch, dass sie sich plötzlich auf irdische Dinge mehr ausgerichtet haben als auf das Himmlische, auf das Ewige? Ja. Aber was ist dann dieses Gold, das Jesus hier sagt, kauft von mir Gold, das im Feuer geläutet ist? Da sind wir wieder beim Gold. Das im Feuer geläutet ist. Wisst ihr, ich glaube, es ist ein Gold, das eigentlich gar nicht hätte geläutet werden müssen im Gold, weil es schon rein war. Ist nicht Jesus durch das Feuer gegangen? Für dich und für mich. Er ist doch dieser Schatz. Er ist doch der, in dem alles Gold des Himmels beinhaltet ist. In ihm sind alle Segnungen des Vaters für uns zugänglich geworden. Durch sein Erlösungswerk, durch seine Hingabe. Er ist dieser Schatz. In ihm finden wir dieses Gold. Nicht umsonst betet Paulus im Epheserbrief Kapitel 1, auf dass ihr den Geist der Weisheit und Offenbarung bekommt, ihn zu erkennen. Und die Hoffnung, seine Berufung und den überragenden Reichtum seiner Herrlichkeit in den Gläubigen. Die weißen Kleider, was ist damit wohl gemeint? Kauft von mir weiße Kleider, weiße. Vergebung, genau. Man würde sagen Gerechtigkeit, aber die waren ja schon gläubig. Auch wenn sie auf Abwege gekommen sind, sie waren noch gläubig. Gott hat sie noch nicht verworfen. Er wollte sie ja wieder zurückgewinnen. Ich glaube, mit weißen Kleidern, hier ist auch das Brautkleid gemeint. Das Kleid, das weiße Kleid seiner Braut. Das so kostbar ist. Und mit der Augensalbe. Es war damals bekannt, dass viele Menschen Augenprobleme hatten, Augenkrankheit durch die Sonne, durch den Sand, durch den Staub. Und da hatten gerade die Laodizäer hatten eine besondere Salbung erfunden, die sehr, sehr viel Heilung brachte, vielen Menschen. Und man wurde reich damit, weil jeder wollte diese Salbe haben. Kauft von mir diese Salbe, dass ihr sehende Augen bekommt, den König und Herrn zu erkennen. Es ist der Heilige Geist, diese Augensalbe. Und es heißt, ja, genau, und es heißt, kauft von mir. Aber mit was können wir dann dieses Gold und dieses weiße Kleid und dieses Salböl kaufen? Er sagt, kauft von mir. Habt ihr auch gelesen, oder? Mit was können wir dieses Gold kaufen? Alle Schätze der Welt würden doch nicht ausreichen, nur 1 Gramm dieses himmlischen Goldes zu kaufen. Aber mit was kaufe ich denn, wenn die ganzen Schätze der Erde nicht aufwiegen für 1 Gramm Gold, des himmlischen Goldes? Es gibt nur einen Preis, mit dem du bezahlen kannst. Wie? Buße tun, ihn neu erkennen. Hingabe, genau. Unsere Liebe. Genau, unsere Liebe bedeutet eigentlich, ich gebe mich dir. Ich gebe mein Leben dir. Ich gebe meine Liebe dir. Ich gebe meine Zeit dir. Ich lebe für dich und ich bin für dich da, Herr, dass du durch mich das tun kannst, was du tun möchtest, was vorbereitet ist. Versteht ihr? Das ist der einzige Kaufpreis. Indem du dich ihm ganz hingibst, kann er dir alles geben, was er für dich am Kreuz erworben hat. Wie heißt es im Römerbrief Kapitel 8? Wenn der Vater uns ihn, Jesus, für uns dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Was ist alles?
Alles. Im Übermaß.
Aber es ist verborgen in dir und du sollst es heben. Suche danach. Mach dich auf, denn du bist der Preis dafür. Wenn der Herr sieht, dass du kommst mit deinem suchenden Herzen, dann wird er dich finden lassen. Halleluja. Aber du musst dich aufmachen. Wenn der Goldgräber zu Hause geblieben wäre und Däumchen gedrüllt hätte und gesagt hätte, ja, es kommt dann von selbst das Gold, es wäre nicht gekommen. Aufmachen, ihn suchen. Und wer ihn von ganzem Herzen sucht, der wird ihn finden. Ist nicht mühsam, oder? Berührt es euch? Ergreift es etwas in deinem Herzen, dass du sagst, Herr, wenn dieses Gold schon da ist, dann will ich's haben. Und ich bin überzeugt, dass schon einige von euch Gold gefunden haben. Und die sind kaum mehr zu bremsen, weil diese erste Liebe beginnt zu keimen, aufzuflammen, seines dazu zu tun, dass du für den Herrn lebst und brennst. Dass seine Herrlichkeit so durch dein Leben leuchtet, dass die Menschen eben sagen, hä, was ist mit dir los? So eine Leuchtkanone. Was ist dein Geheimnis? Kannst du mir etwas sagen? Ja, ich habe Gold gefunden. Und zwar nicht das Vergängliche, sondern das Ewige. Und ihr Lieben, das ist unsere Frage heute Abend. Wo suchst du Gold? In dieser Welt oder bei Christus? Suchst du das Vergängliche oder das Ewige? In all dem, dass wir unsere Verpflichtungen auch tun müssen und erfüllen müssen. Aber Gott uns darin doch befähigt, wenn wir ihm den ersten Platz schenken, die höchste Aufmerksamkeit, die tiefste Liebe, die wir zu geben haben in uns selbst, mit mir, mit meiner Person. Das ist ein Aufruf des Geistes heute Abend. Halleluja. Es gab zu allen Zeiten der Vergangenheit Männer und Frauen, die sich von Gott haben rufen lassen zu einem mächtigen Gebetsdienst. Männer und Frauen, die ihre Knie vor dem allmächtigen Gott gebeugt haben, weil er durch seinen Geist in ihre Herzen etwas gelegt hat, nämlich eine heilige Unzufriedenheit. Nicht Undankbarkeit, sondern Unzufriedenheit, weil sie gesehen haben, wie die Gemeinde schläft, wie die Gemeinde so vor sich hin plätschert und vom Teufel ruhig gehalten wurde. Und sie haben angefangen, zu Gott zu rufen, Herr, komme dein Reich nochmals in mächtiger Weise. Sie haben zu Gott gerufen unter dieser Salbung aus der Tiefe ihres Herzens. Herr, schenk uns Erweckung. Wecke deine Gemeinde auf. Lass sie erkennen, dass sie lau geworden sind, dass sie sich versündigt haben. Sie riefen zu Gott: Herr, schenk ein neues Pfingsten. Und wisst ihr was? Gott hat ihr Gebet erhört. Weißt du, er hätte es auch selbst tun können, denn Gott sind ja alle Dinge möglich, aber er will es durch dich und durch mich tun. Ich lese gerne diese Biografien von diesen Menschen. Und ich weiß, es gibt viele Menschen, die ihre Knie gebeugt haben und um Erweckung gebeten haben und sie gesehen haben, die nie eine Biografie schreiben konnten. Ich denke an die zwei betagten Frauen auf einer Insel Schottlands, die ihre Knie gebeugt haben. Die eine war blind und die andere war sonst betagt. Aber die haben gesagt, so kann es nicht mehr weitergehen. Dieser geistliche Zustand unserer Gemeinde, unserer Jugend, unseres Dorfes, das ist nicht mehr haltbar. Und sie haben ihre Knie gebeugt und bei Tag und Nacht zu Gott gerufen. Und Gott hat Erweckung geschenkt. Das war alles, was sie tun konnten. Ich denke an John Knox, ein reformierter Pastor oder Pfarrer, würde man sagen. Er hat eine Begegnung mit Gott und von diesem Moment an hat er gesagt, Gott, schenk mir Schottland oder ich sterbe. Das ist heftig, nicht wahr? Ich würde nicht wagen, so zu beten. Aber der betete das, was er wirklich meinte. Und Gott gab ihm Schottland. Tausende kamen zum Glauben, wo die Gemeinde auf die Knie ging und Buße tat für ihre Lauheit, für ihr sündhaftes Leben. Da gab es ein neues Pfingsten. Und die Gemeinde wachte auf und Tausende strömten herbei, Tausende. Ich denke an John Haidt, ein einfacher, schmächtiger Mann, ein Mann des Gebetes. Was dieser Mann alleine durchs Gebet bewegte, übersteigt unsere Vorstellung. Tausende und Abertausende Menschen kamen zum Glauben, nicht weil er gut war, sondern weil er sie im Gebet freigesetzt hat. Ich möchte hier aus seinem Buch einen kurzen Abschnitt lesen. Vielleicht kennt jemand das Buch? Meines fällt auseinander. Aber es lohnt sich, ich sag's euch, es lohnt sich, es wieder nach vorne zu nehmen, um diesen Geist zu spüren, der in diesen Menschen war. Welchen Eindruck John Haidt mit seinem Gebetsleben auf andere machte, zeigte der Bericht einer Missionarin, die in Indien seit vielen Jahren in ihrem Missionsdistrikt arbeitete. Sie war sehr eifrig und hatte wirklich unter Einsatz ihrer ganzen Kraft gearbeitet. Doch war kaum Frucht aus ihrer Arbeit entstanden. Diese Missionarin hörte von dem Gebetsleben, das John Haidt führte, und lernte ihn auch selbst kennen. Tief beeindruckt davon, beschloss sie, von nun an ebenfalls viel mehr Zeit im Gebet zu verbringen und nach dem Willen Gottes zu fragen. Gott sagte zu ihr: Rufe mich an, und ich werde dir große und gewaltige Dinge zeigen. Gott sprach weiter zu ihr: Du hast bisher noch nicht ernstlich zu mir gebetet, und deshalb hast du in deiner Arbeit auch noch keine großen Dinge gesehen. Das erinnert mich wieder an den Gebetskampf von Paulus. Sie war eine sehr aktive Frau und musste sich eingestehen, dass sie über ihrer vielen Arbeit das Gebet sehr vernachlässigt hatte. Weil sie so aktiv war, fiel es ihr nicht leicht, so viel Zeit im Gebet zu verbringen. Es kostete sie viel Überwindung. Doch sie bezeugte, dass sie in den Zeiten des Gebetes ihren Gott besser kennenlernen konnte als je zuvor. Ich lese das nochmals. Doch sie bezeugte, dass sie in den Zeiten des Gebetes ihren Gott besser kennenlernte als je zuvor. Gott half ihr in diesem Kampf um ein intensives und tiefes Gebetsleben und schenkte ihr den Sieg. Es war noch kein Jahr vergangen, nachdem sie unter dem Eindruck von John Heights Beispiel ernstlicher zu beten begonnen hat. Da schrieb sie ihren Freunden in einem Brief: Welche Veränderung erlebe ich jetzt hier? Überall blüht neues Leben. Es ist, als würde die Wüste in einen großen Garten verwandelt. Während der ersten Wochen durften wir 15 Neubekehrte taufen. Doch nachdem ein halbes Jahr vorüber war, hatten wir wieder eine Taufe und dieses Mal waren es 120 bekehrte Erwachsene, die wir taufen durften. In diesem ersten Jahr hat es mich oft einen großen Kampf gekostet, meinem Beschluss, dem Gebet viel Zeit zu widmen, treu zu bleiben. Ich habe bisher immer ein so aktives Leben geführt und so viel gearbeitet. Nun schien mir die Zeit des Gebetes manchmal wie vergeudete Zeit. Doch Gott hielt mich in meinem Entschluss fest und ich bin darin nicht beschämt worden. Welche Frucht ist doch daraus erwachsen? In allen Zweigen unserer Missionsarbeit hier ist jetzt ein Wachstum festzustellen wie noch nie vorher. In all den Jahren, in denen ich hier bin. Gott hat mich in meinem Entschluss, mehr Zeit für das Gebet zu verwenden, wirklich nicht beschämt. Ich möchte jetzt nicht mehr zu meinem früheren, so gebetsarmen Leben zurückkehren. Als ein weiteres Jahr vergangen war, schrieb sie wieder: Der Heilige Geist ist in allen Dörfern unseres Gebietes mächtig an der Arbeit. Ist doch gewaltig. Vorher hat sie die ganze Arbeit gemacht und ist gerannt und gesprungen, dass sie allen alles recht machen konnte. Und jetzt hat sie es dem Heiligen Geist überlassen. Natürlich hat sie auch gearbeitet. Natürlich war sie unterwegs. Aber das Gebet war das Geheimnis ihrer Frucht. Und sie hat gesehen, wie der Heilige Geist begann, ein Werk, ein wunderbares Werk zu tun, was wir nicht tun können. Wir spüren, dass in der Zukunft noch Größeres geschehen wird. Die Zahl unserer getauften Christen ist nun auf 600 angewachsen innerhalb von 2 Jahren. Gott, ist nichts möglich, wenn wir bereit sind, uns zur Verfügung zu stellen. Und es gibt viele dieser Menschen, die sich von Gott rufen ließen, in diesen Gebetsdienst hineinzutreten. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern an die 4 Gebete, die ich mal erwähnt habe aus der Bibel. Es sind Beispiele, die uns zeigen sollen, was ich darunter verstehe, einem Gebet, das aus der Tiefe des Herzens kommt. Bewegt durch den Heiligen Geist. Das ist so etwas Wesentliches, wenn ich an das erste Beispiel denke, ich an die Hannah, die keine Kinder hatte. Ihr kennt die Geschichte in 1. Samuel 1 und 2. Wie hat die Hannah gebetet? Und es war nicht oberflächlich. Das hatte so einen Tiefgang, weil es war ihr so eine Not. Es ist doch so, wenn uns eine Not nahe ist, dann beten wir doch anders, als wenn es irgendwo weit weg von mir ist. Aber das ist eben auch das, was der Geist Gottes möchte. Er möchte uns notvolle Dinge auf unser Herz legen, so wie wenn es unsere eigene Not wäre, dass wir sie wieder zu Gott bringen, in derselben Weise zu beten, wie eben eine Hannah betet. Und dieses Beispiel von der Hanna, da geht es doch um ein Kind. Da geht es doch um einen Sohn. Und ich frage dich, wie viele Kinder hast du zur Welt gebracht? Wie viele Söhne und Töchter hast du zur Welt gebracht? Und ich spreche jetzt nicht von den physischen, sondern von den geistlichen Kindern. Müssten wir nicht so ein Beispiel zu unserem Beispiel machen? Ich weiß, das kann man nicht so machen. Wisst ihr, solches Gebet, wie das Gebet von einer Hanna, das kommt aus einer innigsten Gemeinschaft und Beziehung, die wir mit Gott leben. Denn Jesus hat uns nichts anderes vorgelebt. Und das schönste Beispiel für mich ist das Beispiel, wo Jesus Lazarus zum Leben erweckt hat. Wo wir so wunderbar die Verbindung von Jesus zum Vater sehen, spüren und erleben. Er hätte ja einfach sagen können, Lazarus, komm heraus, der wäre rausgekommen. Aber er betete vorher noch etwas, was uns einen tiefen Einblick in seine Gemeinschaft und Beziehung mit seinem Vater zeigt. Jesus lebte aus der Gemeinschaft mit seinem Vater. Er diente aus dieser Kraft. Das war die Grundlage seines Lebens und Dienstes, die Gemeinschaft, die er mit seinem Vater hatte. Und zwar nicht nur punktuell, sondern permanent. Und so steht er da und sagt, Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Weil sein Herz war mit dem Herzen des Vaters verbunden. Ich weiß, Vater, dass du mich alle Zeit erhörst. Und ich weiß, dass du auch dieses Gebet erhörst. Aber ich bete dies, damit die, die dastehen, erkennen, dass du mich gesandt hast. Damit sie es miterleben, mitsehen, dass sein Gebet Kraft hat, Tote lebendig zu machen. Geschwister, wenn das unser Gebet wird, dann werden wir leben, wie Tote lebendig werden. Und ich spreche jetzt von geistlich Toten. Dass sie durch die Kraft des Kreuzes, durch die Kraft des Blutes, durch die Kraft der Auferstehung zu neuem Erleben erweckt werden, in Jesu Namen. Aber möge doch so ein Beispiel uns ins Herz gehen. Schaut mal diese Waage da vorne. Seht ihr es alle? Da ist ein Gewicht drin. Das mag die Not eines Menschen sein. Ja, Herr, berühre sie, heile sie, stell du sie wieder her. 20%, reichen 20%? Geben wir noch 20 zu 40%? Reicht immer noch nicht. Wie viel Gewicht hat unser Gebet im Himmel? Es geht nicht um Gebetslänge oder perfekte Gebete. Nein, wie viel Gewicht haben unsere Gebete im Himmel? Das hat mit deiner Ernsthaftigkeit zu tun. Wie ernst ist es mir wirklich, dass Gott eingreift? Wie ernst ist es mir wirklich, dass du durch dein Gebet den Arm Gottes bewegen kannst? Es braucht 100%, damit dieses Anliegen vor Gott getragen werden kann und du sehen kannst, wie Gott eingreift. Auf seine Art und Weise, zu seiner Zeit, aber er tut's. Könnt ihr euch damit ein wenig eins machen? Ich rede nicht von etwas, was ich erfunden habe, sondern etwas, was ich beginnen darf zu leben. Oft bete ich vor dem Herrn und denke, Herr, ich habe das Gefühl, ich sehe irgendwie einen leeren Raum. Meine Gedanken, was soll ich beten? Es kommt mir gerade nichts in Sinn. Ich könnte, klar, wir haben 4 Kinder, 4 Schwiegerkinder, wir haben 9 Enkel, fast. Aber für den beten wir auch, der da kommt. Aber versteht ihr? Es geht mir um etwas Wesentliches. Vater, was hast du auf deinem Herzen? Und ich habe so gesagt, Vater, dieser Raum ist leer. Und der Herr sagt zu mir, super, Heinz, dann kann ich ihn füllen. Wie schnell kommen wir zu Gott mit all unseren Anliegen und Erwartungen und Wünschen und weiß ich nicht was. Und wir lassen Gott gar nicht dazu kommen, dass er sein Herz uns mitteilen kann. Und ich sagen kann, danke Vater, dass du jetzt mein Herz füllst mit deinem Anliegen. Und es funktioniert. Ich muss zugeben, manchmal beginne ich dann einfach Gott zu loben und zu preisen, ihn anzubeten, ihm Danke zu sagen, dass ich meinem Gott Vater sagen darf, dass ich ihm Danke sagen darf für den Preis, den er für mich bezahlt hat, dass mir bewusst wird in diesem Moment, aus was mich Gott herausgerettet hat und in welchen unvorstellbaren Stand er mich hineingesetzt hat, in diesen Würdenstand, Kind Gottes sein zu dürfen. Und weißt du, während ich Gott preise und ihn erhebe und ihn anbete, da darf ich erleben, wie die Herrlichkeit Gottes kommt, wie er beginnt, mein Herz zu füllen. Und das macht er nicht nur mit mir, das will er mit jedem von uns machen. Wenn du bereit bist, dich aufzumachen, ihm zu begegnen. Walter hat letzten Sonntag von der Identität gepredigt, die wir in Jesus Christus haben dürfen. Preise deinen Gott für das, was er dir geschenkt hat, an Identität, an Wert. Und öffne dein Herz, bekenne ihm, Vater, fülle mein Herz mit dem, was dich bewegt. Und beginne dann, für das zu beten, was dann gerade an Gedanken in dein Herz kommt. Und so oft erlebe ich, wie es dann wirklich eine Last ist, die Gott mir gibt, für einen Umstand, für eine Situation. Lass dir eine Vision geben für deine Kinder, die noch nicht gerettet sind. Lass dir eine Vision geben vom Vater, für deine Enkel, die vielleicht andere Wege gehen als die, die wichtig wären, dass sie gehen. Und was auch immer. Und du beginnst, deine Knie zu beugen wie eine Hanna und zu Gott zu rufen, Vater, ich lasse dich nicht, denn du segnest mich denn. Ich rufe zu dir. 100%. Mit Entschlossenheit, mit Hingabe. Und wisst ihr, wenn du dich da aufmachst, wird der Heilige Geist kommen und dich unterstützen mit unaussprechlichem Seufzen. Es ist etwas, was wir erleben müssen. Bleib bitte nicht bei deinem Streichholz oder bei deiner Fußwaschung. Mach dich auf, Gott hat mehr für dich und für mich und für uns. Charles Wesley, 17. Jahrhundert, völlig auf der gesetzlichen Schiene abgefahren, unter Leistung haben sie versucht, ein heiliges Leben zu leben und lernen die Herrnhuter kennen, die wirklich von neuem geboren waren. Das war auch eine Glaubensgruppe damals. Und erkennen in denen, dass sie das hatten, wonach sie sich so sehr sehnten, bis zu dem Tag, wo sie Jesus in ihr Leben aufgenommen haben und wo sie sagen konnten, jetzt haben wir das gefunden, was wir gesucht haben. Und durch ihr Leben und durch ihr Dienst wurden Tausende und Abertausende Menschen gerettet. Die erste Predigt, die John auf einem Hügel hielt, lockten 3000 Menschen an. Es war die erste Predigt. Er hatte Angst, in der Öffentlichkeit zu predigen, aber er wagte etwas. Er wagte etwas mit Gott und erlebte, wie Gott sein Werk durch ihn tat. Und ich könnte viele, viele andere noch dazu nehmen. Das Gebet der Hanna. Das Gebet von David. Kennt ihr das noch? Psalm 51. Das Gebet von David. Herr, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Warum? Warum betet er das? Weil er gesündigt hatte. Und weil der Prophet Nathan zu ihm kommen musste, um ihm sagen zu müssen, was er getan hat. Und so tief dieser Schock war von dieser Sünde, die David hier erkannte, so tief war auch seine Buße und seine Umkehr. Und es war sein Flehen zu Gott, nimm deinen Heiligen Geist nicht weg. In einer Herzenstiefe. Heißt du, wenn unser Gebet in dieser Herzenstiefe ist, Herr, ich will ein reines und heiliges Leben von dir leben. Ich möchte, dass dein Geist meinen Lebenstempel ausfüllt mit der Kraft des Erlösers Jesus Christus. Amen. Möchtest du das? Ich habe den Eindruck, da kommt langsam die Müdigkeit auf. Aber jetzt geht's erst los. Wie spät haben wir dann? Weißt du, wenn du die himmlische Speise bekommst, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, auch nicht vom Wienerli, oder? Und auch nicht von der Hauswurst, sondern von einem jeglichen Wort, das aus meinem Munde kommt. Ja, Jesus sagte auch, ihr könnt dann fasten, wenn ich nicht mehr da bin. Jetzt dürft ihr auch essen. Nichts gegen das Essen. Aber weißt du was? Wenn es uns so erfasst und ergreift, dass wir die Zeit vergessen. Halleluja. Wenn wir sagen können, gibt's nicht mehr Brot. Gibt's nicht mehr Wasser. Ich habe Sehnsucht und Verlangen nach ihm, nach meinem Jesus, nach meinem Erlöser. Als Jesus nach Jerusalem kam, Matthäus 21, da erzitterte Jerusalem. Und sie fragten, wer ist der, der da kommt? Und sie sagten, es ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Was war da geschehen in der unsichtbaren Welt, als Jesus auf die Bühne kam? Und was tat er? Er ging in den Tempel und er schmiss die Händler raus und die Wechsler und er sagte, ihr habt aus dem Haus meines Vaters eine Räuberhöhle gemacht. Sie soll doch ein Gebetshaus sein. Aber wir sind doch auch der Tempel des Herrn. Heißt es denn nicht, Gott wohnt im Lobe seiner Kinder? Gott wohnt nicht im Lippenbekenntnis seiner Kinder. Boah, super, danke, Margaret. Danke vielmal. Das stimmt, gell? Das ist biblisch. Halleluja. Frisches Wasser. Lebendiges Wasser. Kribbelndes Wasser. Ich bin so froh, dass wir ein Stück Himmel auf Erden haben, weil im Himmel gibt es keine Zeit. Da gibt es auch keine Müdigkeit. Wenn du voll des Heiligen Geistes nach Hause gehst, dann garantiere ich dir, du willst nicht so schnell einschlafen. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes, dass wir fähig sind, sogar auf das Essen zu verzichten, wäre falsch. Es vergessen. Es vergessen. Das sind die Dimensionen, die Gott uns hineinführen möchte. Hey, Erweckung wird nicht eine Zeit sein, wo wir mehr schlafen können wie jetzt. Da werden wir wahrscheinlich wenige Stunden Schlaf haben, wenn überhaupt. Erweckungszeit wird uns in einer ganz neuen Dimension herausfordern. Wenn sie dein Haus belagen, weil sie ihr Leben Jesus übergeben wollen, jetzt kannst du nicht schlafen gehen, ich will mein Leben Jesus geben. Ich will von dem Gold haben, was du hast. Und hey, ich bin krank, kannst du mit mir beten, dass ich gesund werde? Ja klar. Und ich bin von Dämonen getrieben, kannst du mich frei machen? Ja klar, in Jesu Namen. Puh. Haben wir eine Vision, die in unseren Herzen brennt, dass unser Gott größer ist als das, was wir bis heute erlebt haben. Schluss mit Sündhölzli. Prügel. Halleluja. Ja, es geht uns um uns alle. Ich denke an Apostelgeschichte 4, wo Petrus und Johannes bedroht wurden von den hohen Priestern, die gesagt haben, und ihr zählt nicht mehr von Jesus und ihr nehmt den Namen Jesus nicht mehr in euren Mund. Und sie mussten sagen, ja, wir können ihn da nicht schweigen zu erzählen von dem, was Christus an uns getan hat. Wir müssen Gott mehr gehorchen als euch. Und mit diesem Anliegen gingen sie in die Gemeinde. Und was haben sie dort gemacht? Eine Debatte geführt? Wie schlecht es die sind. Nein! Sie haben sich eins gemacht und haben ihre Stimmen erhoben zu ihrem Gott. Und diese Einheit im Gebet hat den Himmel in Bewegung gesetzt, hat den Arm Gottes bewegt, so dass sich die Städte bewegte. Und sie gingen hinaus und verkündigten das Evangelium. Und viele Menschen wurden geheilt, befreit und errettet. Was das Gebet der Gemeinde in Einheit auslöst, ihr Lieben, das übersteigt so viel mehr, was wir je gesehen haben. Wo zwei eins werden, um was sie bieten, da wird Gott eingreifen. Es beginnt in der Ehe, es beginnt zu zweit, wenn sich zwei Freundinnen zusammentun oder zwei Männer oder wie auch immer oder eine kleine Gruppe. Es ist schon interessant, viele Erweckungen sind entstanden, weil eine kleine Gruppe von Menschen sich zusammengetan haben mit demselben Anliegen, die Gott auf ihr Herz gelegt hat. Und das vierte Gebet ist das Gebet von Jesus im Garten Gethsemane. Wir kennen es. Es hat Jesus alles gekostet. Sind wir auch bereit, 100% zu geben? Oder geben wir nur 20% oder 50% oder 80%? Es geht um eine Herzenshaltung, um eine Entscheidung. Ja, Herr, ich will Teil deiner Erweckung sein. Ich will Teil dieses geistlichen Aufbruchs und Durchbruchs sein. Hier ist mein Leben. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Und ich preise dich für alles, was du schon getan hast in meinem Leben. Und für alles, was du noch tun wirst. Ich preise dich, Vater, dass du mir Einblick gibst in das, was du vorhast in meinem Leben in diesem Jahr. Ich preise dich, Vater, für das, was du mich sehen lässt, was du in meiner Ehe tun willst und vorbereitet hast. Ich preise dich, Vater, für das, was du vorbereitet hast für meine Gemeinde, für meine Hauszelle, für meinen Arbeitsplatz, für unser Dorf. Es übersteigt all meine Vorstellungen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns sehende Augen schenkst, dass du unsere inneren Augen öffnest, dass wir erkennen dürfen, was uns geschenkt ist durch dein Erlösungswerk. Herr, du siehst, wie schnell man lau werden kann, wie schnell so vieles im Glaubensleben oberflächlich werden kann, Routine werden kann. Man gern gar nicht mehr weiß, was uns geschenkt ist und was der Preis dafür war, der bezahlt wurde. Aber ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns heute Abend ganz neu an das Herzen des Vaters ziehst. Herr, dass in unserem Herzen ein neuer Lobpreis aufsteigt, dass wir uns Kinder Gottes heißen dürfen, Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Kinder Gottes, Vater, die nicht zu dir kommen, um all ihre Wünsche vor dich hinzulegen, sondern Kinder Gottes, die wissen um den Preis, den du, Vater, bezahlt hast. Die wissen um den Preis, Jesus, den du bezahlt hast mit deinem Leben. Die wissen, woraus sie errettet wurden und wohinein sie gestellt wurden durch die Gnade Gottes in diese Würdenstellung, ein Kind Gottes sein zu dürfen, ein Sohn und eine Tochter. Söhne und Töchter Gottes, die immer und immer wieder ihren Lobpreis und ihre Anbetung aufsteigen lassen zum Vater im Himmel. Ich preise dich, Vater, dass in der Anbetung Begegnung stattfindet, weil du sagst, du wohnst im Lobe deiner Kinder. Ich preise dich, Vater, dass wir in dieser Begegnung dieses Gold finden dürfen, nachdem wir von ganzem Herzen suchen, dass du uns zugänglich gemacht hast durch das Erlösungswerk Jesu Christi. Dass wir in dieser Begegnung diese weißen Kleider erkennen dürfen und sie anziehen dürfen, die Kleider der Braut. Und dass wir in dieser Begegnung diese Augensalbe bekommen, um noch mehr zu erkennen von diesem Schatz, der uns in Christus gegeben ist. Herr, und alles dafür, dass wir in dieser Welt leuchten können und die Menschen erkennen, dass wir etwas empfangen haben, was weit über den menschlichen Reichtum hinausgeht. Dass wir diesen Menschen etwas weitergeben können von dem, was du uns gegeben hast in Jesus Christus. Dass sie selbst hungrig werden nach diesem Gold des Himmels, das wir in Christus Jesus bekommen haben. Herr, ich preise dich, dass du uns in diese Gemeinschaft hineinnimmst und schon genommen hast, die Jesus mit dir hatte, Vater. Denn Jesus, du sagst in deinem Wort, so Vater, wie ich eins bin mit dir und du mit mir, so sollen sie in uns eins sein. Ich danke dir, Heiliger Geist, für deine Worte heute Abend. Und ich danke dir, dass sie Kraft entfalten in unseren Herzen und Frucht hervorbringen. Ich danke dir, Vater, dass in den nächsten Tagen und Wochen in unseren Herzen diese Visionen aufblühen werden, von denen wir gehört haben. Ich danke dir, Vater, dass du viele von uns dieses Gold finden lässt. Denn du sagst, wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem lässt du dich finden. Und ich weiß, Vater, dass heute Abend schon einige dieses Gold gefunden haben. Und dass ich sagen darf, es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr. Ich preise dich und ich bete dich an. Danke, Vater, dass wir heute Abend etwas lernen durften, was Gebet alles bewegen kann. Mehr als dass wir in all unseren Bemühungen erwirken können, kann durch Gebet erwirkt werden. Weil du, Herr, dann zum Zug kommst und weil du dann die Dinge tust und nicht wir. Und ich preise dich, Vater, dass du uns heute Abend in dieses Gebet hineinrufst. Und ich möchte dich fragen, bist du bereit, diesen Preis zu bezahlen, um dieses Gold zu erwerben, um diese weißen Kleider zu erwerben, um diese Salbe zu erwerben? Bist du bereit, dein Leben Gott zur Verfügung zu stellen, dass er durch dich in deinem Gebetsleben Menschen freisetzen kann, dass sie gerettet werden? Menschen freizusetzen, dass sie Heilung erfahren und Befreiung erfahren? Alleine durch die Kraft des Gebetes, dass du es siehst und erlebst, wenn du Menschen ansprichst über den Namen Jesus. dass wenn du deine Hände auf Kranke legst, dass sie gesund werden. Und dass du Menschen auf Gebundene legst, dass sie frei werden. Ich danke dir, Herr, dass du es tust. Wir wollen dir zur Verfügung stehen. Wir wollen dir verfügbar sein, Herr. Und ich möchte dich jetzt nicht ermutigen, mit mir aufzustehen, um Gott das zu zeigen, dass du dich ihm zur Verfügung stellen möchtest, sondern tu es du, wo du bist, dass du es deinem Herrn sagst: Jesus, ich will dir verfügbar sein. Dass du durch mich wirken kannst, was du vorbereitet hast. Ziehe mich neu in diese Dimension des Gebetes hinein, von der wir gehört haben, von einer Hanna, von einem David, von dieser Gemeinde und von Jesus selbst. Ich danke dir dafür. Vielleicht sagt dir Jesus jetzt gerade: Bist du bereit, eine Stunde für mich zu wachen? Jeden Tag eine Stunde mit mir zu verbringen? Mich zu suchen, mich anzubeten, mich zu preisen, damit ich mein Herzensanliegen auf dein Herz legen kann. Schenken wir ihm diese Stunde. Jeden Tag. Vielleicht sind es 2 Stunden, vielleicht sind es 3 Stunden, vielleicht 4 Stunden. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß eines. Wenn du das erste Goldstück gefunden hast, dann willst du mehr. Denk an diese Missionarin. Sie hatte wirklich einen Kampf, ihre Zeit im Gebet zu verbringen. Sie dachte zuerst, es sei doch vergeudete Zeit, aber Gott lehrte sie eines Besseren. Die Zeit, die du auf deinen Knien verbringst vor deinem Herrn, ist nie eine vergebende Zeit. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du all das Gehörte versiegelst und dass es uns keine Ruhe lässt, Heiliger Geist, dass es uns keine Ruhe lässt, dass unser Herz bewegt ist, von diesem Moment an Stellung zu nehmen zu dem, was wir gehört haben. Und dass wir Täter des Wortes werden, voller Freude, wie diese Goldsucher, die wirklich gefunden haben, deren Leben verändert wurde, in eine neue Dimension hinein katapultiert wurden. In Jesu Namen. Halleluja. Amen.